Ja, ich möchte heute an diesem Palmsonntag über die drei letzten Gleichnisse Jesu reden. Der Herr Jesus erzählte ja immer viele Geschichten, um geistliche Wahrheiten zu verdeutlichen. Diese Geschichten werden auch Gleichnisse genannt. Dabei ist zu beachten, dass nicht jedes einzelne Detail unbedingt eine Bedeutung haben muss. Aber jedes Geschichte, jedes Gleichnis hat eine Kernaussage, die es uns veranschaulichen will. Manchmal erzählte er die Bedeutung der Gleichnisse seinen Jüngern unmittelbar danach. Manchmal auch in der Gruppe. Ein anderes Mal verschweigt er auch die Bedeutung. Sollen sie selber drauf kommen. Ja? Aber im Kontext können wir meistens doch die Bedeutung der Gleichnisse erkennen. Wie gesagt, heute möchte ich uns drei Gleichnisse vor Augen führen, die die wirklich in dem letzten Zeitrahmen ist, der Passionszeit. Martin hat schon uns die Geschichte von dem Einzug in Jerusalem vorgelesen, aus dem Markus-Evangelium. Und dasselbe steht auch hier im Matthäus-Evangelium, Kapitel 21. Also, wir sehen, wie Jesus als König gefeiert wurde, als er nach Jerusalem kommt. An dem letzten Passafest. Zu der Zeit waren vielleicht 2 oder 3 Millionen Juden in Jerusalem. Also es war eine richtige Menschenmenge. Und waren viele in der Stadt und außerhalb der Stadt. Vor den Toren von Jerusalem wurde Jesus als der König gefeiert, wie er da nach Jerusalem hinaufzieht. Sie riefen Hosianna, dem Sohn Davids. Eine ganz klare Aussage: Jesus ist der Messias, der König der Juden. Aber wie empfing die Stadt Jerusalem dann diesen Messias? Als Jesus dann nach dem Einzug in Jerusalem ging, er als erstes wohin? In sein Haus, in den Tempel. Und so wie am Beginn seines Dienstes, wo schon mal so eine Situation war, auch jetzt hier vom Ende seines Dienstes, trieb er die Geldmacher aus dem Haus, die für viel die Religion als ihr Geschäft gesehen haben. Und diejenigen, die es den Juden erschwert haben, ihre Opferdienste zu tun, indem sie Wucherpreise erhoben in diesem Tempelgelände. Indem sie es ausnutzten, dass sie dort das Monopol hatten, weil ja viele Pilger von weit her gekommen sind und dann sich erst in Jerusalem die Opfertiere kaufen konnten. Die Kinder sehen wir, die loben Jesus als Sohn Davids. Auch die Kinder, die im Tempel schrien, in Vers 15, Hosianna, dem Sohn Davids. Und wie reagierte die Elite? Entrüsteten sie sich und sprachen zu ihm, hörst du auch, was diese sagen? Ja. Die jüdischen Gelehrten, sie lehnten Jesus als ihren König ab. In Vers 18 heißt es, also als Jesus aber am Morgen wieder in die Stadt ging, hungerte ihm und er sah einen Feigenbaum an dem Wege, ging hin und fand nichts daran als Blätter und sprach zu ihm, nun wachse auf dir niemals mehr Frucht und der Feigenbaum verdorrte. Na, sogleich. Jesus tat hier am nächsten Morgen noch ein Zeichen. Er sah diesen schönen blühenden oder Feigenbaum, der aber keine Frucht trug. Und er sagte ein Wort und er verdorrte. Was ist das für ein Bild? Jesus kannte die Herzen der Leute in Jerusalem. Ja. Dieses symbolisiert ein Gericht über das Volk Israel, was kommen würde. Was grün waren, ja, aber sie fanden keine Früchte. Und auch daraufhin wurde er gefragt, ja, mit welcher Berechtigung er solches getan hat. Wer gibt ihm diese Vollmacht, so zu handeln? Wer gibt ihm das Recht, dass er im Tempel so eine, ja, die Leute, die Wechsler rausschmeißt? Ja. Und so fragten dann die Pharisäer den Herrn Jesus, aus welcher Vollmacht heraus er das tun würde. Und die Antwort der Pharisäer im Vers 25 und 27, woher war, und Jesus sagte zu ihnen, woher war die Taufe des Johannes? War sie vom Himmel oder von Menschen? Da bedachten sie es bei sich selbst und sprachen, sagen wir, sie war vom Himmel, so wird er zu uns sagen, warum habt ihr denn nicht geglaubt? Sagen wir aber, sie war von Menschen, so müssen wir vor dem Volk fürchten, denn sie halten alle Johannes für einen Propheten. Und so antworteten sie einfach, wir wissen es nicht. So einfach. Ja. Also die Pharisäer antworteten aus taktischen Gründen. Und jetzt sagte der Herr Jesus, erzählte er ihnen drei Geschichten. Und mit diesen drei Geschichten verdeutlicht er ihre Herzenshaltung und sagt auch gleichzeitig prophetisch, was auf Israel zukommen wird. Die erste Geschichte, das Gleichnis von zwei Söhnen, Vers 28 bis Vers 32 in Matthäus 21. Was meint ihr aber? Es hatte ein Mann zwei Söhne und ging zu dem ersten und sprach, mein Sohn, gehe hin und arbeite heute im Weinberg. Er antwortete aber und sprach, nein, ich will nicht. Danach reute es ihm und er ging hin. Und der Vater ging zum zweiten Sohn und sagte dasselbe. Der aber antwortete und sprach, ja, Herr, und ging nicht hin. Wer von den beiden hat des Vaters Willen getan? Sie antworteten, der Erste. Jesus sprach zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, die Zöllner und Huren kommen eher ins Reich Gottes als ihr. Denn Johannes kam zu euch und lehrte euch den rechten Weg, und ihr glaubtet ihm nicht. Aber die Zöllner und Huren glaubten ihm. Und obwohl ihr es saht, tatet ihr dennoch nicht Buße, so dass ihr ihn dann auch geglaubt hättet. Ja, das ist die erste Geschichte. Dann gibt es noch die Gleichnis vom Weingärtner und von der Hochzeit. Aber kommen wir zuerst zu dieser Geschichte. Also eigentlich eine ganz einfache Geschichte. Der Vater ruft seine Söhne, ihm bei der Ernte zu helfen im Weinberg. Der erste Sohn sagte, was sagte er? Ihr kennt die Geschichte, das weiß ich. Ich will nicht, hab keine Lust. Das Fernsehprogramm ist jetzt gerade so schön. Ja, das hatten sie damals nicht. Und was macht er dann? Er ging dann trotzdem hin. Ach, Mensch. Ach, irgendwie ist es jetzt doch langweilig. Dann kann ich doch meinem Vater helfen. So ging er hin. Und der zweite Sohn, was sagte der? Genau. Ja, das ist wunderbar. Ich helfe dir gerne. Und dann, nach einer gewissen Zeit, passierte was? Nein, er ging nicht. Er half nicht. Und so war die einfache Frage von Jesus, wer hat den Willen des Vaters getan? Der Erste. Und jetzt kommt die Anwendung. Was bedeutet das jetzt? Die verachteten Menschen, wie die Zöllner und Huren, die nicht nach Gott fragten, kehrten dennoch um und taten danach den Willen Gottes. Diejenigen in Israel, die zu dieser Gruppe gehörten, die Sünder waren offensichtlich, die bekehrten sich aufgrund des Zeugnisses vom Johannes dem Täufer. Und aufgrund der Reden von Jesus. Die hatten vorher nicht den Willen Gottes getan. Sie hatten ein sündiges Leben geführt. Aber sie taten hinterher doch den Willen Gottes. Und demgegenüber stehen die Pharisäer, die gut reden, die redeten und meinten, dass sie alles sehr richtig vor Gott einhielten. Aber letztlich von ihrem Herzen nicht den Willen Gottes taten. So ist es hier ein vernichtendes Urteil, dass eher diese Sünder wie die Zöllner und Huren in das Reich Gottes kommen als diese frommen Pharisäer. Jesus hatte hier so ein hartes Urteil. Israel ist wie der heuchlerische Sohn, der Ja sagt zu dem Willen des Vaters, aber ihn nicht tut. Und wenn wir jetzt in die Geschichte von Israel zurückblicken, in 2. Mose, Kapitel 19, ja, was sagte damals das Volk Israel in der Wüste am Berg Sinai, als Mose ihnen die, oder als sie die Gesetze Gottes hörten?
Was war 2. Mose?
2. Mose 19, Vers 8 und Vers 7. Mose kam und berief die Ältesten des Volkes und legte ihnen alle die Worte vor, die ihnen der Herr geboten hatte. Und das Volk antwortete einmütig und sprach: Alles, was der Herr geredet hat, wollen wir tun. Wow. Wunderbare Worte, oder? Ja. Und dann in Kapitel 24 sehen wir nochmal die Wiederholung. Ja. Vers 3 heißt es dann nochmal: alle Worte des Herrn, die er gesagt hat, wollen wir tun. Und auch noch in Vers 7: alles, was der Herr gesagt hat, wollen wir tun und darauf hören. Also an diesem Bund. Schluss am Berg Sinai hatten die Israeliten und die Führer gesagt, denn wir wollen das tun. Und wie sah das dann ein paar, wie sieht das dann ein paar Kapitel weiter aus? Im Kapitel 32, als dann Mose auf den Berg ging, um die 10 Gebote zu holen, wenn man 40 Tage oben auf dem Berg war. Vorher die Rede: Wir wollen alles tun, was du sagst. Dann 40 Tage des Wartens, das war schon zu viel. Und sie bauten ein goldenes Kalb. Ja. Wie schnell kam der Abfall wenige Tage danach? Und so auch zur Zeit Jesu. Das Volk Israel war nicht anders wie ihre Väter. Sie hatten große Reden, wir wollen tun, aber sie taten es nicht. Wollen wir weiterlesen, die nächste Geschichte. Jetzt haben wir die erste Geschichte gehört. Jesus vergleicht die Pharisäer hier mit diesem Sohn, der sagt ja und nicht ging. Jetzt kommt die Geschichte von den bösen Weingärtnern. in Matthäus 21 ab Vers 33. Hört ein anderes Gleichnis. Es war ein Hausherr, der pflanzte einen Weinberg und zog einen Zaun darum und grub einen Kelter darin und baute einen Turm und verpachtete ihn an Weingärtner und ging außer Landes. Als nun die Zeit der Früchte herbeikam, sandte er seine Knechte zu den Weingärtnern, damit sie seine Früchte holten. Da nahmen die Weingärtner seine Knechte, die einen schlugen sie, den zweiten töteten sie und die dritten steinigten sie. Abermals sandte er andere Knechte, mehr als das erste Mal, und sie taten mit ihnen dasselbe. Zuletzt aber sandte er seinen Sohn zu ihnen und sagte sich, sie werden sich vor meinem Sohn scheuen. Aber als aber der Weingärtner den Sohn sahen, sprachen sie zueinander, das ist der Erbe, komm, lass uns ihn töten und sein Erbgut an uns bringen. Und sie nahmen ihn und stießen ihn zum Weinberg hinaus und töteten ihn. Wenn nun der Herr des Weinberges kommen wird, was wird er mit diesen Weingärtnern tun? Sie antworteten ihm, er wird den Bösen ein böses Ende bereiten und seinen Weinberg anderen Weingärtnern verpachten, die ihm die Früchte zur rechten Zeit geben. Ja, erstmal bis dahin. Also, auch eine einfache Geschichte. Der Herr, ein Hausherr, baute einen Weinberg und ging weg und überließ und setzte dann seine Angestellten ein, die Weingärtner. Und diese Mitarbeiter, diese Weingärtner, die wurden halt beauftragt, den Wein, sich darum zu kümmern und die Ernte einzubringen, wenn es die Zeit gekommen ist. Und während dieser Hausherr weg war, schickte er dann eben seine andere Knechte, die sollten jetzt die Ernte einholen. Und was passierte? Einer kam verwundet zurück, der wurde geschlagen. Der andere wurde an der Stelle getötet und der dritte wurde gesteinigt. Und Steinigung ist auch sehr verächtliche, war ein sehr verächtlicher Mord. Ja. Und der Herr, was machte er? Er schickte dann nochmal Knechte los. Und er machte es noch einmal, sagte, ihr schickt jetzt andere und jetzt sollen die die Ernte holen. Aber auch denen ging es nicht anders wie denen davor. Und dann sagte sich der Herr, aber vor meinem Sohn werden sie Respekt haben. Und jetzt schicke ich ihn, meinen Sohn, den werden sie bestimmt nicht antasten. Und genau das passierte. Aber auch der Sohn wurde getötet vor dem Weinberg. Und sie scheuten sich nicht davor. Sie dachten sogar, dass sie nun in der Lage wären, alles selber zu besitzen. Ja? So, jetzt sind wir die Erben, ja, wir brauchen den Sohn nicht. Ja? Also, wie nennt man sowas hier? Raub, Mord. Ja. Und nun stellte Jesus ihnen die Frage, die Pharisäer. Was soll der Herr mit ihnen tun? Mit diesen Leuten, die die Knechte getötet haben und den Sohn getötet haben, des Herrn. Ja, dann sehen wir auch hier die Anwendung. Die Pharisäer sagten, er wird dem Bösen ein böses Ende bereiten und seinen Weinberg anderen Weingärtnern verpachten, die ihnen die Früchte zur rechten Zeit geben. So haben die Pharisäer sich selbst das eigene Urteil gesprochen. Jesus sprach zu ihnen, habt ihr nicht gelesen in der Schrift, Psalm 118, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Vom Herrn ist das geschehen und ist ein Wunder vor unseren Augen. Darum sage ich euch, das Reich Gottes wird von euch genommen und einem Volk gegeben werden, das seine Früchte bringt. Und wer auf diesen Stein fällt, der wird zerschellen. Auf wen aber er fällt, den wird er zermalmen. Und als die hohen Priester und Pharisäer seine Gleichnisse hörten, erkannten sie, dass er von ihnen redete. Und sie trachteten danach, ihn zu ergreifen, aber sie fürchteten sich vor dem Volk, denn sie hielten ihn für einen Propheten. Also sehen wir jetzt hier, wenn wir anwenden, was Jesus sagen wollte. Die Pharisäer sind die falschen Weingärtner, die den Sohn Gottes töten werden. Und ja, die Pharisäer erkannten, dass Jesus von ihnen sprach. Was ist das Ergebnis? Andere werden für den Weinberg Gottes eingesetzt, weil sie sich der Forderung Gottes entzogen haben. Das Volk Israel wird die Funktion als Priester Volk Gottes beiseite gesetzt und ein neues Volk Gottes, nämlich die Gemeinde Jesu, wird an diese Stelle gesetzt. Das bedeutete es hier. 1. Petrus 2 heißt es, dann Vers 9 und 10, ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk zum Eigentum, das ihr verkündigen sollt, die Wohltaten dessen, der euch berufen hat, aus der Finsternis in sein wunderbares Licht, die ihr einst nicht sein Volk wart, nun aber Gottes Volk seid und einst nicht in Gnaden wart, nun aber in Gnaden seid. Also das sehen wir, das Volk Israel wurde beiseite gesetzt. Jetzt sind wir, die Gemeinde Jesu, haben diese Aufgabe, den Weinberg Gottes zu bebauen und Früchte zu bringen. Aber wenn wir unseren Auftrag nicht ausfüllen, dann dürfen wir sicher sein, dass es uns auch nicht besser ergehen wird. Im Römerbrief heißt es auf der anderen Seite auch, dass die Verwerfung Israels zeitlich begrenzt ist. In Römer 11, Vers 15 heißt es, denn wenn ihr Verlust Versöhnung der Welt ist, was wird die Annahme anders sein als Leben aus den Toten? Also ich denke, dass wir nicht mehr lange, dass wir kurz vor dieser Ereignis stehen. Gott ist mit dem Volk Israel hart ins Gericht gegangen, weil sie ihn als Erlöser ablehnten. Aber wenn sie ihn annehmen, dann wird Gott wieder durch dieses Volk wirken. Ja, so können wir aus diesen Worten, die Jesus an die Pharisäer wendete, auch für uns als Warnung sehen. Sind wir diejenigen, die tun, was Gott sagt? Oder reden wir nur fromm und unsere Handlungen spricht eine andere Sprache? Ich möchte jetzt noch als drittes auch auf die dritte Geschichte eingehen. Könnt ihr noch? Das sind eigentlich schöne Geschichten, oder? Geschichten erzählen macht Spaß. Ja. Aber durch Geschichten kann man eben geistliche Wahrheiten gut darstellen. Die königliche Hochzeit in Kapitel 22, Matthäus. Und Jesus fing an und redete abermals in Gleichnissen zu ihnen und sprach, das Himmelreich gleicht einem König, der seinen Sohn die Hochzeit ausrichtete. Und er sandte seine Knechte aus, die Gäste zur Hochzeit zu laden. Doch sie wollte nicht kommen. Abermals sandte er andere Knechte aus und sprach: Sagt den Gästen, siehe, meine Mahlzeit habe ich bereitet, mein Ochsen und mein Mastvieh ist geschlachtet und alles ist bereitet, kommt zur Hochzeit. Und sie verachteten das und gingen weg, einer auf seinen Acker, der andere zu seinem Geschäft. Einige aber ergriffen seine Knechte und verhöhnten und töteten sie. Da wurde der König zornig und schickte seine Heere aus und brachte diese Mörder um und zündete ihre Stadt an. Denn dann sprach er zu seinen Knechten: Die Hochzeit ist zwar bereit, aber die Gäste waren's nicht wert. Darum gehe hinaus auf die Straßen und lade zur Hochzeit ein, wen ihr findet. Und die Knechte gingen auf die Straße hinaus und brachten zusammen, wen sie fanden, böse und gute, und die Tische wurden alle voll. Da ging der König hinein und die Gäste sich die Gäste anzusehen und sah da einen Menschen, der hatte kein hochzeitliches Gewand an, und sprachen zu ihm: Freund, wie bist du hier hereingekommen und hast doch kein hochzeitliches Gewand? Er aber verstummte. Da sprach der König zu seinen Dienern: Bindet ihn die Hände und Füße und werft ihn in die Finsternis hinaus, da wird Heulen und Zähneklappen sein. Denn siehe, denn viele sind berufen, aber wenige sind auserwählt. Die königlichen Gäste kommen nicht, die eingeladen wurden. Zuerst waren die Juden eingeladen, aber sie folgten Gottes Anweisungen nicht, mit allerlei Ausreden. Dann wurde nochmal die Einladung ausgesprochen. Und da sehen wir, ja, in der Zwischenzeit wurde alles bereitet im Himmel, vor der Hochzeit. Ja. Und dann kam nochmal die Einladung. Jetzt ist alles bereit. Und wieder wurde die Einladung zurückgewiesen und sogar diejenigen, die einluden, wurden getötet. Die Knechte wurden getötet. Also wir sehen hier, es zeigt auf, dass die Pharisäer und die Juden die Einladung zurückwiesen. Sie haben die Einladung bekommen und sie haben willentlich die Einladung abgewiesen. Und ihre Verantwortung, und ihre Verweigerung führte zur Tötung der Propheten und letztendlich zur Tötung Jesu. Also wir können nicht sagen, eine Ablehnung führt zu einer Neutralität. Wenn ich nicht für ihn bin, dann bin ich halt neutral. Aber das geht nicht. Sondern wer Jesus ablehnt, ist im Kampf gegen ihn. Ja, diese Ablehnung führt zum Ausschluss vom Reich und damit zum Tod. Vers 9 heißt es: Fremde werden eingeladen, wer gefunden wird und sich rufen lässt. Und sehen wir nicht hier die Liebe Gottes und die Geduld? Er lädt ein, er lädt wiederholt ein, und wenn wiederholt abgelehnt wurde, dann geht er zu der anderen Gruppe und lädt der Ort dort ein. Das ist genau das, was passierte. Nach dem Tod Jesu ging immer noch die Einladung an die Juden. Als an Pfingsten die Apostel predigten die in Jerusalem unter den Juden die erste Zeit. Und auch in dieser Zeit entwickelte sich immer mehr eine Ablehnung. Und so heißt es dann, da ist es dann wörtlich dann erfüllt worden: Da wurde der König zornig und schickte seine Heere aus und brachte diese Mörder um und zündete ihre Stadt an. Also auch die Jünger und die ersten Christen in Jerusalem erlebten Ablehnung und Verfolgung. Ja. Sehen wir, wie gnädig Gott ist. Vorher bietet er es an, Dann wurde er gekreuzigt. Danach bietet er es nochmal ihnen an und wurde nochmal abgelehnt. Und dann, einige Jahre später, kam dann wirklich das Urteil über die Stadt Jerusalem, die Zerstörung und die Zerstörung des Tempels im Jahr 70 nach Christus. Ja, rund 40 Jahre später. Da sehen wir, Gottes Liebe zeigt, denjenigen, die glauben, kriegen einen Ausweg gezeigt. Aber wenn du dem Wort Gottes nicht vertraust, dann bist du selber schuld, wenn du mitstirbst, ja, so wie, ja, wenn du ins Gericht kommst, ja. Also wir sehen hier in diesen Gleichnissen, dass Jesus auch diesen Pharisäern deutlich macht, ihr habt eine Verantwortung und ihr habt das gehört. Und wenn ihr nicht wollt, dann ist das eure Entscheidung. Ja. Kommen wir jetzt oder noch zu diesem letzten Frage, die uns vielleicht hier auffällt. Was ist mit diesem Hochzeitskleid gemeint? Mit dem einen, der kein Hochzeitskleid anhatte, rausgesetzt wurde. Nach der orientalischen Sitte war es notwendig, dass man bei einer Hochzeit auch ein Hochzeitskleid anhatte, also so ein schönes Gewand. Da konnte man nicht hier so mit Rollkragenpullover herkommen. Ja? Das war für die Hochzeit nicht würdig genug oder mit einem Blaumann. Ja, ja. Bei der Hochzeit gehörte sich, dass er Festkleider anzog. Ja, und wer sowas nicht trug, verletzte damit eigentlich den Gastgeber damit. Aber was sehen wir? Die Entscheidung, wer jetzt dazugehört, wird durch Gottes Augen geprüft. Es werden viele gerufen. Und dann wird nochmal jeder Einzelne geprüft. Wie stehst du wirklich vorm Herrn? Der Gemeinde wird hier also deutlich gesagt, dass es wichtig ist, auch entsprechend zu leben. Ja? Wie bist du? Bist du wirklich gerettet? Gehörst du dazu? Oder bist du nur äußerlich, man kann ja auch äußerlich fromm sein und hier Gemeinden besuchen, an allem Möglichen dran teilnehmen. Aber wenn du nicht bekehrt bist, wenn du nicht wiedergeboren bist, dann hast du nicht das Kleid der Erlösten an. Ja, wir sehen hier, die Einladung geht an alle. Viele sind berufen aus den Heiden, ja, jetzt auch an die andere Gruppe, die doch, es wird jetzt noch eine Auswahl getroffen. Nur der bereit ist, das königliche Kleid anzuziehen. Nur der bereit ist, auf die Antwort Jesu einzugehen. Nur wer bereit ist, sich von ihm verändern zu lassen. Ja. Niemand wird, wie gesagt, aus eigener Gerechtigkeit können wir nicht zum Herrn kommen. Wir brauchen seine Gerechtigkeit. Und so komme ich jetzt hier zum Schluss in Kapitel 23, Vers 37. Da heißt es dann, Jerusalem, Jerusalem, die du tötest die Propheten und steinigst, die zu dir gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken versammelt unter ihre Flügel. Und ihr habt nicht gewollt. Siehe, euer Haus soll euch wüst gelassen werden. Israel wollte nicht hören. Auch danach, nach diesen Geschichten, versuchten die Pharisäer nochmal, dem Herrn Jesus eine Falle zu stellen, um ihn verurteilen zu können. Aber es gelang ihnen nicht. Dann heißt es weiter, es wagte niemand mehr, Jesus Fragen zu stellen. Und Kapitel 24 sagt auch dann detailliert über wie Jerusalem zerstört werden wird. Also merken wir in diesen Gleichnissen, die jetzt in dieser Passionswoche geschehen sind. In dem ersten Gleichnis von den zwei Söhnen, ja, machte unser Herr Jesus deutlich, dass die Pharisäer keine Buße tun, dass sie nur redeten, aber nicht Hörer des Wortes, aber nicht Täter des Wortes waren. In dem zweiten Gleichnis von den bösen Weingärtnern machte er den Pharisäern deutlich, das Reich Gottes wird von ihnen weggenommen werden. Das sind eigentlich Gerichtsworte. Und in dem dritten Gleichnis von der Hochzeit machte er den Pharisäern deutlich, dass sie als zuerst Geladene nicht der Einladung folgten und stattdessen an andere Gäste eingeladen werden, die kommen werden. Hier sehen wir in dem dritten Geschichte den Ausblick eigentlich auf die Gemeinde Jesu. Und eigentlich, wenn wir dann so weitersehen, dann bin dann Karfreitag und dass die Ereignisse dann wirklich passierten, da sehen wir auch die Jünger, die schon das hörten. Hier ging es wirklich um Leben und Tod. Und Jesus hatte sich mal vorhergesagt, dass er sterben wird. Er hat es gewusst, was auf ihn zukommt. Ja. Aber er hat auch gewusst, dass er dann wieder auferstehen wird. Dass ihm das Zeichen des Jona gegeben wird. Ja, und ich denke, so wollen wir einfach hier heute damit schließen, dass wir sehen, Jesus redete damals zu den frommen Leuten deutlich, machte klar, ihr braucht eine Buße, eine Hinkehr zu mir. Und er machte ihnen deutlich, dass sie eine Verantwortung haben, auf seine Einladung zu reagieren. Und so stellt sich auch heute die Frage, wenn du noch nicht sein Kind Gottes bist, dann vielleicht fromm bist und gute Werke tust. Vielleicht so, ich meine, die Pharisäer waren nicht, die haben jetzt nichts Böses getan, so offensichtlich. Ja? Aber das reicht nicht. Du brauchst Jesus als deinen Erlöser. Ja, dann nimm diese Einladung an und folge Jesus nach. Und für uns als Gläubige gilt, dass wir diesen Auftrag, den uns Gott gibt, so wie das Volk Israel damals ein Zeugnis sein sollte für die ganze Welt, dass die ganze Welt erkennt, Israel hat einen lebendigen Gott über Himmel und Erde. Und die Leute sollen auch erkennen, dass wir in der Gemeinde Jesu auch an diesen lebendigen Gott glauben. Und der alles in seiner Hand hat. Das wünsche ich, dass unsere Nachbarn und Freunde und Bekannte, die wir haben, dass sie das bei uns sehen. Wir glauben an den lebendigen Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, der alles in seiner Hand hat. Und der auch ein Richter der Herzen und Gedanken ist. In diesem Sinne wünsche ich uns eine ganz gesegnete noch Passionszeit. Amen.